Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Ostwestfalen-Lippe ist quasi das Bergische Land des nordöstlichen Rands von NRW, eine Region, die nicht unbedingt als urban bekannt ist und doch eine Menge großer und faszinierender Unternehmen beheimatet. Von dort stammt unser heutiger Gast. Als Sprecherin für Digitalpolitik der SPD-Landtagsfraktion hat sie uns vor einigen Wochen im Rahmen ihrer Digitaltour in Remscheid besucht. Heute sprechen wir mit ihr über ihre Erfahrungen von dieser Reise durch die Regionen. Herzlich willkommen, Christina Kampmann. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo@bergisch.io. Dann mal los.
Tag, Herr Meyer.
Guten Tag. Da sind wir wieder, Folge 30.
Folge 30.
Ja.
Für Folge 1 waren wir auch in der Stadt, wo wir heute sind, in Düsseldorf.
Richtig. Und fast genau vor einem Jahr.
Fast genau vor einem Jahr.
Wahnsinn. 30 Folgen.
Das heißt ungefähr 30 Stunden mit dir. Das ist eigentlich wie eine kleine Ehe.
Ist ein bisschen, ja, hört man ja auch so in meinem Feedback schon mal, dass sich das so ein bisschen eingespielt hat. Hoffentlich plätschert es nicht so sehr dahin.
Meinst du, wir brauchen so ein bisschen Ehestreit?
Ehestreit oder vielleicht müssen wir das irgendwie nochmal auffrischen.
Du liebst mich nicht.
Oh Gott.
Okay, das führt so weit, das klären
wir auch. Genau, wir waren jetzt eben beim Thema Schneiden, das sollten wir vielleicht nochmal drüber nachdenken.
Ich könnte jetzt auch einen eleganten Übergang machen, aber
nein, Gott.
Ich war ja mal Standesbeamtin in einem Vorleben.
Das wolltest du mal erwähnen. Okay, verrate uns nochmal, bei wem wir heute sind.
Ja, ganz genau, fantastisch. Das wäre wirklich ein sehr guter Übergang gewesen. Unser Übergang sieht folgendermaßen aus. Man erzählt sich ja, dass es Bielefeld eigentlich gar nicht gibt. Ich persönlich hätte da einen Gegenbeweis in Form eines Bußgeldbescheides wegen überhöhter Geschwindigkeit auf der A2. Oder existiert Bielefeld vielleicht doch nur virtuell? Ist Bielefeld vielleicht ein Beispiel gelungener Digitalisierung? Unsere heutige Gesprächspartnerin könnte uns auf jeden Fall vom Gegenteil überzeugen, denn sie ist direkt gewählte Landtagsabgeordnete in NRW und vertritt hier den Wahlkreis 92, Bielefeld-Mitte, Schildersche und Gadderbaum. Sie ist digitalpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Auf ihrer Digitalisierungstour durch NRW hat sie Bergisch.io vor einigen Wochen in Remscheid besucht und uns versprochen, im Anschluss über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zu berichten. Herzlich willkommen, Christina Kampmann.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Du hast eine Tour durch Nordrhein-Westfalen gemacht für die SPD-Fraktion und hast dir angeschaut, was in den Regionen passiert. Was hast du mitgenommen? Was waren so deine Erkenntnisse nach dieser Zeit?
Sage ich sofort was zu, ganz kurz noch zu Bielefeld, wenn ich darf. Also der Blitzer auf der A2, das ist eigentlich nur, um Menschen glauben zu lassen, dass es Bielefeld gibt. Aber es ist schön, dass immer wieder Leute darauf reinfallen.
Das heißt, du hättest nicht zahlen.
Hätte ich das gewusst.
Naja, irgendwie müssen wir ja diesen Mythos auch finanzieren. Deshalb vielen Dank dafür. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Aber schön, hier zu sein. Ihr hattet das ja schon angekündigt, als ich bei euch war, dass es einen tollen Podcast aus Remscheid gibt. Und das war nur ein Punkt der Tour. Seitdem war ich noch viel unterwegs und wir haben zum einen versucht, es möglichst weit über NRW zu erstrecken, also nicht nur in den Städten zu sein, sondern uns auch im ländlichen Raum umzuschauen. Und das Ziel war es so ein bisschen, dieses große Wort Digitalisierung mal runterzubrechen und zu schauen, was bedeutet das eigentlich für die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Und zwar nicht immer nur an Startups, an große Digitalunternehmen, an die man vielleicht als erstes denkt, sondern was bedeutet das auch für den Altenpfleger, für die Krankenschwester, den Polizisten etc. Wir sind jetzt fast fertig. Ich habe nächste Woche noch einen Termin in einem Pflegeheim und ich habe das nicht ganz alleine gemacht. Wir haben das als Arbeitskreis, der im Ausschuss für Digitalisierung ist, gemacht. Das heißt, Kollegen von mir haben auch Termine gemacht. Soll ich jetzt schon eine längere Antwort?
Ja, das finde ich ist ja das Spannende daran, dass ihr eben gesagt habt, okay, wir gucken uns jetzt nicht irgendwo an, wo gibt's Startups. Und ich finde, wir haben ja aus Bürgersicht würde ich sagen, wir haben eine Landesregierung, die auf dieses Thema Digitalisierung sehr viel Wert legt, aber genau über diese Start-up-Themen, digitale Modellregionen, was da alles passiert. Und ihr habt euch das ja unter noch einem erweiterten Aspekt angeguckt. Und das ist ja schon spannend. Was ist dabei rausgekommen? Gibt's da ein einheitliches Bild oder ist es total unterschiedlich, was du an den verschiedenen Stellen erfahren hast? Was ist da so passiert?
Also mir ist dann nochmal bewusst geworden, dass das, worüber eine kleine digitale Elite diskutiert, so will ich es mal nennen, dass das in der Breite der Gesellschaft oft noch gar nicht angekommen ist. Also sowas wie 5G-Upload-Filter war heute hier im Plenum ein Thema, das ist vielleicht noch was anderes, aber ganz viele Begriffe, die wir täglich benutzen, das weiß auch nicht jeder, was ein Startup ist, etc. Das müssen wir, glaube ich, gesellschaftspolitisch viel stärker reflektieren und viel stärker mit den Menschen diskutieren, was das eigentlich mit uns macht, die Digitalisierung. Jeder hat inzwischen ein Handy, fast jeder nutzt WhatsApp, aber wie uns das verändert, wie das unser Kommunikationsverhalten verändert, wie das die Arbeitswelt, die Wirtschaftswelt verändert, das wird immer weiter vorangetrieben, ganz oft, also ökonomisch, aber auch technologisch, ohne zurückzublicken und zu schauen, was bedeutet das eigentlich für uns. Und das war so ein bisschen das Ziel. Und was wir da bisher herausgefunden haben, das ist zum einen, dass es diesen großen Gap gibt zwischen dem, was politisch diskutiert wird, was in der digitalen Ökonomie etc. diskutiert wird und dem, was bei vielen Menschen ankommt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Veränderungen, die viele auf sich zukommen sehen und von denen in den Printmedien häufig berichtet wird. Es gibt ja immer wieder Zahlen, wie viele Arbeitsplätze möglicherweise wegfallen etc. Das löst bei vielen Ängste aus und ich glaube, darüber müssen wir noch viel stärker reden. Also ein Fazit ist für mich, dass wir auch über diese Tour, den Austausch, aber auch die Diskussion mit den Menschen vor Ort viel stärker suchen müssen und versuchen müssen, das Thema weiter runterzubrechen. Und ich will ein Beispiel von einem Dorf bei uns in Ostwestfalen nennen. Da gibt es jetzt Dorfkonferenzen. Das ist auch so ein Dorf, wo viele Menschen wegziehen, wo sich die Menschen im Dorf zusammen mit anderen Gedanken darüber machen, welche Möglichkeiten die Digitalisierung eigentlich bietet, um sowas wie den öffentlichen Personennahverkehr trotzdem aufrecht zu erhalten, um Menschen einzubinden, die vielleicht es nicht mehr in den Gottesdienst schaffen, aber eigentlich gerne dabei wären mit Facebook-Gottesdiensten etc., wie man Nachbarschaftsdienste digital organisieren kann. Und das finde ich total spannend, weil da wird wirklich mal ganz niederschwellig geschaut, was bietet die Digitalisierung uns hier vor Ort mit der Situation, die wir haben, für einen Nutzen. Und ich glaube, solche Modelle, die bräuchten wir noch viel häufiger, weil damit bringen wir das wirklich den Menschen nah und zeigen auch auf, was das Ganze leisten kann und schauen eben nicht nur immer auf die Gefahren und die Risiken.
Fantastisch, eigentlich genau mein Thema. Ich glaube, da hatten wir uns auch in Remscheid ganz kurz schon genau über dieses Thema unterhalten, weil, wie du richtig sagst, wir leben dann auch in so einer Filterblase, auch die digitale Community, sage ich jetzt mal. Und es kommt auch gefühlt wenig nach draußen. Also man trifft auch auf Veranstaltungen immer wieder auf die gleichen Leute, also ist auch bei uns in der Region. Haben wir da auch eine Verantwortung? Also jetzt nicht nur die Politik, sondern wir beide, Tobias und ich, oder dieses Digitale auch ein bisschen verständlicher, allgemeiner, genereller zu formulieren, zu machen?
Ja, ich glaube auch Tobias und Christian haben eine...
Martin,
Christian, Entschuldigung. Christian,
aber sehr gut. Mein Bruder, herzlich willkommen.
Genau. Hervorragend vorbereitet.
Liebe Grüße.
Genau, ich kenne alle Familienverhältnisse. Nein, ich glaube schon, dass alle da auch eine Verantwortung haben. Und ihr habt ja schon diese digitale Landkarte von eurer Region gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist schon mal erstmal für viele, die vielleicht nicht jeden Tag damit zu tun haben, ganz spannend zu sehen, was gibt's eigentlich bei mir vor Ort. Und dann glaube ich aber auch, dass das alle politischen Ebenen betrifft, aber auch alle, die mit dem Thema zu tun haben. Wir hatten bei uns zum Beispiel gerade eine große Konferenz Hinterland of Things heißt die. Da haben sich viele etablierte Firmen, Startups etc. getroffen, aber so die Zivilgesellschaft war zum Beispiel gar nicht eingebunden. Und ich glaube, dass wir das häufiger irgendwie mitdenken müssen und Menschen mitnehmen. Manche mögen das Wort nicht mehr, aber ich glaube, das ist schon bei dem Thema auch irgendwie wichtig. Und da spielt natürlich die Sprache auch mit rein, weil wenn man jeden Tag über so viele Begriffe rede, die da ja alle eine Rolle spielen, egal ob es jetzt die Infrastruktur betrifft oder Open Source oder andere. Ich glaube, jeder von uns könnte jetzt viele nennen. Dann ist es, glaube ich, schon auch wichtig, immer darauf zu achten, das so zu formulieren, dass Leute das auch verstehen, weil sonst entsteht so eine Lücke zwischen denen, die digital vorangehen und denen, die von den Folgen zwar betroffen sind, aber für sich gar nicht so wirklich wissen, was das eigentlich heißt. Ich glaube, da spielen zum Beispiel auch die Printmedien eine große Rolle, weil die viel im Netz unterwegs sind und auch wissen, wie sie sich richtig informieren. Die wissen meistens ganz viel auch über neue Entwicklungen. Aber diejenigen, die noch ganz normal Zeitungen lesen, die müssen vielleicht auch bald online ihren Personalausweis beantragen oder ihre Rente. Aber die haben vielleicht gar nicht mitbekommen, dass es gar nicht mehr die 10 Ansprechpartner in der Verwaltung gibt, sondern bald nur noch einen oder vielleicht auch irgendwann niemand mehr. Und deshalb, glaube ich, müssen Printmedien und Journalisten das Ganze auch noch stärker übersetzen, damit es wirklich bei allen ankommt. Weil ich glaube, sonst haben wir einfach keine Akzeptanz auch für vieles, was wir politisch anstoßen möchten.
Was ich dabei ganz interessant finde, ist, dass ich den Eindruck habe, dass es ja in gewissen Bereichen, also im WhatsApp oder Facebook angesprochen, da ist die Durchdringung ja so, dass da, glaube ich, auch schon dieser Begriff Digitalisierung in dem Zusammenhang gar nicht mehr fällt. Das ist einfach Lebensrealität. Und die Themen, die du gerade angesprochen hast, die gehen ja eher auch so in die Existenzsorgen rein. Also wir haben, als wir in dem Gespräch mit dem Professor Schneidewind vom Wuppertal-Institut waren, hat er darüber gesprochen, dass zum Beispiel gerade im Bergischen Land hat es ja in der Textilwirtschaft viel Veränderung gegeben und sind ja auch Marx, Engels, die ganzen Gedanken ja in Wuppertal entstanden, eben auch aus dem Elend der damaligen Zeit heraus. Und das war ja auch so eine Zeit von Unsicherheit. Und im Endeffekt leben wir heute nicht mehr in diesen sozialen und wirtschaftlichen Nöten wie damals, aber es nimmt ja schon wieder viele mit. Was passiert mit mir? Also der Arbeitsdruck nimmt zu oder gleichzeitig werden Beschäftigungsverhältnisse prekärer. Und die Frage, die ich mir stelle, ist es halt wirklich so ein Übersetzungsproblem, weil an den Stellen, wo es ja für das eigene Leben schon nützlich ist, wird es ja genutzt. Oder ist es doch eher ein Steuerungsproblem, dass wir quasi diese sozialen Fragen, die sich ergeben, noch anders klären müssen und lassen die sich überhaupt so klären, dass der Einzelne, der gerade bedroht ist, eben sich nicht mehr bedroht fühlt oder zumindest sich so mit verändern kann, dass er das nicht als Mangel empfindet oder als Beschneidung seiner Lebensqualität.
Also aus meiner Sicht lässt sich das so übersetzen, wenn wir uns da mehr Mühe geben, würden vielleicht nicht für alle Menschen, aber ich glaube, man muss auch immer ehrlich sein, wenn wir mal von der ganz pauschalen Sicht runtergehen und zum Beispiel uns das Thema, wie verändert sich die Arbeitswelt, anschauen, dann müssen wir, glaube ich, so ehrlich sein, dass es auch Menschen geben wird, die erstmal ihren Job verlieren. Und ich glaube, dafür brauchen wir dann auch ein Sozialsystem, was im Kontext einer digitalen Gesellschaft auch so ausgestaltet ist, dass es zum Beispiel kein Stigma mehr ist, wenn ich jetzt ein paar Monate lang keinen Job mehr habe, weil ich glaube, das wird sich eher noch verstärken, sondern etwas, was positiv konnotiert ist. Jetzt, wir kennen die Hartz-IV-Debatte, da wird immer gleich jemand sehr negativ gesehen, wenn er in diesem System ist, weil das alles negativ besetzt wird. Also ich glaube, da müssen wir ran. Da hat die SPD ja jetzt auch eine Debatte angestoßen, dass sie selbstkritisch gesagt hat, wir müssen da runter und wir gucken jetzt, wie das ausgestaltet sein wird. Aber für viele Menschen, glaube ich, wird es die Möglichkeit geben, diese Ängste zu nehmen, wenn wir Angebote machen, wie man sich eben weiter qualifizieren kann und wenn wir auch aufzeigen, in welche Richtung es gehen kann. Wir haben hier im Landtag eine Enquete zum Thema Zukunft der Arbeit eingesetzt, die ganz spezifisch schaut, in welchen Branchen verändert sich was in Nordrhein-Westfalen, wo fallen Arbeitsplätze weg, wo entstehen Arbeitsplätze neu und wie schaffen wir es, die Menschen so zu qualifizieren. Und da spielt auch der intrinsische Gedanke mit eine Rolle, weil es kann ja auch sein, dass Leute erstmal sagen, nee, sehen wir wir gar nicht ein, weil das sind ja oft auch Zukunftsszenarien, wo man sagen muss, das ist ein Kulturwandel und wenn ihr den nicht mitmachen möchtet, dann wird es schwierig für euch. Das ist ja auch auf der persönlichen Ebene nicht immer einfach. Und es gibt jetzt schon von der Bundesebene ein Gesetz, was erstmal Geld für diese Umqualifizierung bereitstellt, das Qualifizierungschancengesetz. Ich glaube aber, wir müssen jetzt eben dahin kommen und auch die Infrastruktur schaffen. Die Bundesagentur für Arbeit soll da zum Beispiel eine Rolle spielen. Das ist ein Baustein, die soll weniger zu einer Vermittlungsagentur als vielmehr zu einer Beratungs- und Qualifizierungsagentur werden. Aber ich glaube, wir müssen darüber hinaus noch viel kreativer werden, weil das hat sich, glaube ich, in der Mitte der Gesellschaft noch nicht festgesetzt, dass wir wirklich an den Themen dran sind. Und deshalb müssen wir da, glaube ich, noch deutlicher machen, was wir machen, aber was wir uns auch in Zukunft vorstellen. Ich glaube, da muss Politik insgesamt noch sehr sichtbarer werden. Deshalb habe ich zum Beispiel auch unseren Arbeitsminister Hubertus Heil für September jetzt eingeladen nach Düsseldorf, weil ich mit ihm diese Fragen diskutieren will, weil ich finde, wir müssen da ein bisschen schneller werden, weil zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz oder auch Automatisierung in Industrieunternehmen, da passiert ja schon viel und das ist ja nichts, was erst in 3-4 Jahren passieren wird, sondern es fallen ja schon Arbeitsplätze weg.
Aber wie schafft man es da als Politikerin nicht auf der einen Seite den Ernst, also die Lage ernst zu nehmen, ich wollte jetzt nicht sagen, den Ernst der Lage zu erkennen, das klingt schon wieder so dramatisch. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, Printmedien, sogenannte Experten, die mal so raushauen, ja, es werden so viele Jobs wegfallen. So. Und was ja erstmal als Pauschalurteil, wo jeder hier im Raum bei der Arbeit sagt, bin ich dabei? Wie, also da auch ein Gefühl für zu bekommen. Also nicht in diesen Panikchor einzusteigen. Auf der anderen Seite natürlich das ernst zu nehmen und zu sagen, man muss auch eine gewisse Schlagzahl an den Tag legen, um hinter Digitalisierung auch herzukommen. Wie schafft man das?
Ich glaube, das ist eine Frage, die sich allen stellt. Nur als Politikerin hat man dann vielleicht noch eine besondere Verantwortung, weil sowas wie der Zusammenhalt ja wichtig ist. Und ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass viele der Beschäftigten, die Ängste haben, dass die zum Beispiel dann auch dazu neigen, eher die AfD zu wählen, die vielleicht erstmal einfachere Lösungen, leider nicht unbedingt zu dem Thema, verspricht. Aber deshalb besorgt mich das schon und ich persönlich werde einfach dann irgendwann ungeduldig, wenn zu wenig passiert. Und jetzt ist es so, in der letzten Legislatur hat Andrea Nahles zu dem Thema ein Weißbuch Arbeiten 4.0 vorgelegt, wo gute Maßnahmen drin sind, die politisch jetzt angestoßen werden müssen, um in den Betrieben auch umgesetzt zu werden. Und da müssen wir, glaube ich, noch einen Zahn zulegen und Ungeduld ist da ja oft eine gute Triebfeder, um bei anderen dann auch immer wieder anzuklopfen. Zum Beispiel, wenn wir gleich zum South by Southwest kommen. Da war der Staatssekretär von Hubertus Heil, der sich mit diesem Thema beschäftigt, Björn Böning. Und das ist eine gute Gelegenheit, um da dann immer nochmal zu sagen, ich glaube, die Menschen erwarten aber jetzt, dass wir konkretere Lösungen bieten, dass wir sichtbarer werden. Und ich glaube, wenn man da dann gut zusammenarbeitet, dann kann man das stärker vorantreiben. Aber wie gesagt, im Moment glaube ich, wir müssen da ein bisschen schneller werden.
Also mein Eindruck ist es, habe ich ja eben schon mal gesagt, dass die aktuelle Landesregierung sehr aktiv ist, sich dieses Thema Digitalisierung auf die Fahnen zu schreiben. Gerade der Wirtschaftsminister Pinkwart, auch aufgrund seines eigenen beruflichen Hintergrunds, Themen sehr forciert. Aber eben mit diesem Technologiefokus und mit auch, finde ich, sehr gefüllten Töpfen, die da irgendwie unters Volk gebracht werden müssen für Projekte. Siehst du da, also ist das Thema Digitalisierung eins, wo sich genauso wie bei Gesundheit oder Arbeitsmarktpolitik oder anderen Themen sich die Parteien deutlich unterscheiden? Oder seid ihr da, sind die Fraktionen da mehr doch auf einer Linie? Respektive, wenn ihr nicht auf einer Linie seid, können wir uns den Streit darüber erlauben? Also weil es ja einfach auch Zeit kostet, der demokratische Diskurs an der Stelle.
Also Sie sind immer noch mehr auf einer Linie als bei anderen Themen, aber ich war ja schon im Ausschuss Digitale Agenda im Bundestag. 2013 fing das an, da war das, glaube ich, noch mehr. Und ich glaube, dass sich Unterschiede immer stärker herauskristallisieren. Und ich würde nicht die Frage stellen, können wir uns den Streit erlauben, sondern ich nehme wahr, dass sich das ziemlich gut ergänzt, weil ich glaube, mit den unterschiedlichen Strömungen, die unser Parteiensystem dankbarerweise vorgibt, ist es aus meiner Sicht sehr befruchtend, weil du hast gerade zu Recht gesagt, die FDP hat dann ganz klaren Schwerpunkt auf dem Thema Startups, was die zum Beispiel richtig gut machen, finde ich. Ich sage ihm das nicht, aber falls Sie jetzt nochmal zuhören, Herr Pinkwart, gerade der Technologietransfer aus den Universitäten in die Startups, das finde ich funktioniert richtig gut und da ist ein Schwerpunkt. Aber ich sehe aus meiner sozialdemokratischen Perspektive dann wieder Dinge, die nicht so gut funktionieren und wo ich mir aus meiner Sicht wünsche, dass da mehr getan wird. Mhm. Und das bringe ich ein. Und ich glaube, so entsteht dann zusammen mit den Grünen, aber auch der CDU, ein sehr gutes Gesamtbild, was getan werden muss. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass viel stärker mit berücksichtigt wird, dass man Digitalisierung nicht von der Geschäftsführung zum Beispiel von oben top-down vorgeben kann, sondern dass man auch immer sehen muss, dass das einen Kulturwandel in einem Unternehmen bewirkt, der eigentlich alle Beschäftigten, die damit zu tun haben, mit einschließt. Also diese Sicht der Beschäftigten, auch eines Betriebsrats, wie schaffen wir es, dass alle wirklich mitgehen, dass Beschäftigte vielleicht auch zu Treibern von Innovation werden und dass es mehr von unten gedacht wird. Das ist eher unsere Perspektive und daran erinnern wir auch immer wieder. Und ich glaube, das ist auch gut und positiv für die Debatte. Und was ich als einen wesentlichen Unterschied jetzt in der Wirtschaftspolitik auch mehr vermisse, das ist, ich glaube, wir müssen nicht immer den Großen aus dem Silicon Valley hinterherlaufen. Da liegt bei Herrn Pinkwart meiner Meinung nach noch zu stark der Schwerpunkt drauf, sondern wir müssen gucken, wo haben wir eigentlich unsere Stärken hier in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben noch eine starke Industrie in NRW, wir haben starke Familienunternehmen, einen starken Mittelstand, das sehe ich auch bei uns in Ostwestfalen-Lippe. Und wenn wir die noch stärker mit innovativen Startups zusammenbringen, dann haben wir, glaube ich, eine eigene digitale Identität, die es uns erlaubt, nicht immer nur in die USA zu schauen oder nach China, sondern zu sagen, das müssen wir doch nutzen, um da noch besser zu werden. Und das sind so die Unterschiede, die sich gerade wirtschaftspolitisch und im Ausschuss oft auftun und diskutiert werden. Es gibt noch viel mehr.
Als du uns besucht hast, oder noch anders, als wir letztes Jahr die erste Podcast-Folge mit Minister Pinkwart aufgezeichnet haben, da haben wir angefangen mit ihm über die Bedeutung der Regionen in der Digitalisierung zu sprechen. Jetzt bist du ja durch die Region Nordrhein-Westfalens getingelt, bist dadurch auch ins Bergische Land gekommen, kommst aus Ostwestfalen-Lippe, was ja so auch so eine Region ist, die eben eine eigene Besonderheit hat, also starke Industrie, aber eben auch keine Metropolregion eben wie Köln oder Düsseldorf ist. Das gleiche haben wir im Bergischen Land im Endeffekt auch. Was ist deine Einschätzung, wie wichtig ist dieses Thema regionale Verbundenheit für in der Digitalisierung hier gerade auch in Nordrhein-Westfalen?
Wie meinst du jetzt regionale
Verbundenheit? Also zum Beispiel, wie wichtig ist es, dass Ostwestfalen-Lippe eine eigene Identität hat für diese Prozesse, die einfach zwischen den Unternehmen, also die zum Beispiel in der Wirtschaft oder auch in der Gesellschaft stattfinden müssen.
Oder wie wir
es dann halt im Bergischen Land versuchen.
Vielleicht auch so, ich versuche die Frage mal so ähnlich wie vor einem Jahr zu stellen. Nein, wo wir gesagt haben, Digitalisierung, Globalisierung, ich kann mir einen Programmierer irgendwo in Indien suchen. Ich bin eigentlich durch die Digitalisierung gefühlt grenzenlos. Und da ist halt die Frage, wie wichtig dann im Gegensatz dazu doch noch die Region ist und bleibt. Und gerade, du hast ja jetzt so Beispiele genannt, wo Digitalisierung dazu führt, dass man wieder zusammenkommen kann, zusammenrücken kann. Und da ist halt die Frage nach der Wichtigkeit der Region wie Ostwestfalen, wie dem Bergischen Land.
Also ich glaube, die Regionen bleiben schon auch in der Digitalisierung wichtig, auch wenn ganz viele Regionen ja mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen haben. Aber die können vielleicht regionalspezifisch gelöst werden. Also ich sag mal, eines, was, glaube ich, immer, wenn wir über Digitalisierung sprechen, total wichtig ist und was sich deshalb auch ändert, das ist das Thema Vernetzung. Ich glaube, wir brauchen eben andere Vernetzungsstrukturen. Wir haben das in Ostwestfalen-Lippe mit It's OWL, wo wir sehr früh angefangen haben, Industrieunternehmen mit Wissenschaft, mit Familienunternehmen, aber jetzt eben auch mit Start-ups etc. zu vermischen und miteinander zu vernetzen. Und ich glaube, sowas, das müsste es eigentlich für alle Regionen geben, für den Startup-Bereich. Wir haben ja die Hubs mit aufgebaut, wo wir versucht haben, die auch pro Region ein Hub zu haben, wo sich Investoren, wo sich Startups, wo sich Wissenschaft zusammenkommen können und miteinander vernetzen können. Und ich glaube nicht, dass jede Region da eine eigene digitale Identität braucht. Ich glaube aber, dass es auch bei den Regionen Sinn macht, zu gucken, wo sind wir stark und wo sind zum Beispiel Besonderheiten. Mhm. Also ich war 2014 bei der German Valley Week im Silicon Valley und danach dachte ich, guck auch mal, was es bei mir so zum Thema Startups gibt. Das war ja damals noch relativ früh und habe eine Veranstaltung gemacht. Und da haben wir viel über das Thema Venture Capital gesprochen und da haben mir die Startups bei uns aus der Region gesagt, dass sie sich auch eher bodenständig fühlen und dass sie den vielen Familienunternehmen sich sehr nah fühlen und dass sie deshalb gar kein Interesse daran haben, so schnell zu wachsen und deshalb gar nicht so viel Wagniskapital brauchen, wie zum Beispiel die meisten Startups in Berlin wahrscheinlich von sich behaupten würden. Und das sind dann, glaube ich, schon so regionale Unterschiede, die auch politisch andere Bedürfnisse mit sich bringen. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dann einen Blick drauf zu haben und zu schauen, wo sind die Stärken und wo müssen wir politisch vielleicht dann auch noch stärker drauf eingehen, weil es da besondere Notwendigkeiten gibt.
Ich war letztens ein bisschen neidisch. Ich war auf Instagram, saß im grauen Bergischen Land. Ich glaube, es war so ein bisschen Wintereinbruch wieder. Und dann habe ich gesehen, Christina Kampmann ist beim South by Southwest Festival in den USA. Ist ja so eigentlich das führende Digitalfestival, kann man so sagen. Ne?
Ja,
passiert eine ganze Menge, viele Ideen. Warum bist du da hingeflogen und was hast du erlebt?
Also ich bin da aus dem Grund hingeflogen, den du gerade genannt hast, mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Generalsekretär der SPD. Lars Klingbeil wollte dahin und dann haben wir halt ein bisschen geschaut, wie kriegen wir sowas wie eine Delegation zusammen, die auch so ein bisschen heterogener, also auch was die Regionen angeht, zusammengesetzt ist. Und da habe ich dann natürlich nicht Nein gesagt und mich aus den von dir genannten Gründen sehr gefreut. Ich war vorher noch nie da und bin ehrlich gesagt ziemlich begeistert, zum einen von den Menschen, die ich da getroffen habe, zum anderen aber auch von der Tatsache, dass ganz viele Menschen aus Deutschland da waren, deshalb fährt man natürlich nicht hin, aber ich glaube, es waren über 1000, es gab ein German House, wo es also auch einen Treffpunkt gab und die Möglichkeit, sich zu vernetzen, es waren auch Startups aus Nordrhein-Westfalen da, wir treffen uns jetzt mit anderen auf der Hannover Messe, also daraus ist schon wieder ganz viel gewachsen, das heißt, der Vernetzungsgedanke, der war auch da ganz relevant. Für mich persönlich war es aber auch total spannend. Es haben einige Präsidentschaftskandidaten da gesprochen. Die wurden einzeln interviewt zu digitalen Themen. Und da hat sich für mich etwas ergeben, was zum Beispiel Herr Pinkwart und die FDP immer als komplett gegenteilig berichten, nämlich immer, wenn wir zum Beispiel über das Thema Datenschutz oder über andere, über das Thema Digitalsteuer etc. sprechen, dann wird gesagt, ja, da in den USA, da ist alles bürokratiearm, da gibt's kaum Regulierung und dadurch können Innovationen entstehen und das brauchen wir hier auch, um mit den USA mitzuhalten und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Und für mich war es total überraschend, weil ich das bisher auch immer so wahrgenommen hatte, dass die Präsidentschaftskandidaten, die da gesprochen haben, sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern, dass die plötzlich gesagt haben, wir brauchen mehr Privacy und wir schauen uns die Datenschutzgrundverordnung aus Europa jetzt mal an und gucken, was wir daraus für uns ziehen. Wir müssen unsere großen digitalen Unternehmen besser regulieren. Wir müssen gucken, dass die mehr Steuern zahlen etc. Also genau das Gegenteil von dem und ich war ja jetzt nicht zum ersten Mal in den USA, ihr wahrscheinlich auch nicht, wie es sonst immer hier angekommen ist. Und deshalb habe ich das Gefühl, weil ich glaube, die würden das nicht erzählen, wenn es keine Erwartungshaltung auch der amerikanischen Gesellschaft gibt. Und deshalb hat sich da, glaube ich, schon oder ergibt sich langsam so ein Umdenken. Und das fand ich sehr, sehr spannend, auch für die Debatte hier, wo dann immer gesagt wird, ihr seid ja von vorgestern, weil ihr wollt irgendwie deregulieren und Datenschutz ist irgendwie total blöd, dass die jetzt auf uns schauen und gucken, welche Lösungen gibt's eigentlich in Europa. Und das finde ich sehr positiv, weil es eben zeigt, dass wenn wir Digitalpolitik an den Bedürfnissen von Menschen orientiert machen, dass sich das langfristig durchsetzt und dass wir es halt trotzdem schaffen müssen, dabei innovativ zu bleiben.
Gibt's in den USA oder bemerkt man auch auf so einem Festival, auf so einer Veranstaltung, diese Diskussion, mit der wir jetzt eben eingestiegen sind, also Menschen mitnehmen, wie kann Digitalisierung uns im alltäglichen Leben wirklich unterstützen? Weil von außen, auch hier wieder in der Presse, nimmt man natürlich USA immer nur in Sachen Digitalisierung immer nur die Hotspots, Silicon Valley und ähnliches wahr, ohne jetzt einen Blick darauf zu haben, wie da eine gesellschaftliche Entwicklung abläuft.
Vielleicht war ich zu kurz da, um mehr davon mitzunehmen. Also ich habe mir eine Session angeschaut, da ging es darum, wie Digitalisierung Einsamkeit lösen kann oder vielleicht auch dazu führt. Die hieß irgendwie, habt ihr vielleicht auch gesehen, 10.000 Follower, aber keine Freunde. So, das heißt, da wurde sich schon Gedanken darüber gemacht und da waren auch zwei Professorinnen, die aus ihrer Forschung berichtet haben, zu welchen gesellschaftlichen Tendenzen das eigentlich führen kann. Aber da wurde natürlich auch gleichzeitig darüber diskutiert. Da wurde dann auch darüber diskutiert, welche Möglichkeiten es durch digitale Tools zum Beispiel gibt, dass Menschen eben weniger einsam sind. Da ging es dann auch zum Beispiel um so Nachbarschaftsprojekte oder wie schafft man es eben, nicht nur auf Facebook befreundet zu sein, sondern das auch in ein analoges Treffen zu überführen. Aber um darüber jetzt eine gesamtgesellschaftliche Aussage zu machen, dafür war es, glaube ich, zu kurz. Aber ich glaube, da gibt es durchaus auch Bestrebungen und das bekommen wir hier an vielen Stellen wahrscheinlich einfach gar nicht so stark mit, weil wir immer ins Rally schauen und uns die Firmen anschauen.
Hast du auch Dinge erlebt, die dich technologisch vielleicht überrascht haben oder wo du gedacht hast, ach, das wäre cool, wenn es das auch in Europa gäbe? Oder also irgendwelche Geheimtipps, die hier noch nicht so angekommen sind? Oder?
Da gibt es ja auch so eine Art Messe, die wurde aber erst an dem Tag eröffnet, als wir gefahren sind. Ich bin da schon mal so drüber gelaufen, als alles aufgebaut wurde, aber es ist ja nicht so wie die Cebit, Gott hab sie selig, wo jetzt zumindest nicht in der Zeit, wo wir dann da waren, wo so die neuesten digitalen Trends präsentiert werden, das war dann halt danach, deshalb habe ich sowas, das wäre mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, aber da ging es, also während wir da waren, haben wir uns eher so die inhaltlichen Dinge angeschaut, obwohl das andere wahrscheinlich ziemlich spannend wäre.
Gibt es demnächst den South by Southwest Ableger in Bielefeld? Das wäre doch eigentlich eine schöne Sache, oder? Wenn du das jetzt mal hier nach Deutschland bringen würdest.
Ja, also ich meine, die Republika ist ja schon nicht schlecht, das Reeperbahn-Festival auch, genau. Und ich habe ja eben gesagt, bei uns gab es schon etwas, das nannte sich Hinterland of Things, was ich bei South by Southwest so toll fand. Und das fände ich natürlich auch toll, wenn es sowas auch hier geben würde, dass das richtig in die Stadt integriert war und nicht irgendwo abseits auf dem Messegelände oder so stattfand, sondern man ist durch die Straßen gelaufen, da haben überall Bands gespielt und es gab halt ganz viele kreative, progressive Menschen und genauso waren dann auch die Diskussionen und es war einfach eine tolle Stimmung in der ganzen Stadt und auch wir haben ja Sommermonate, die sich, glaube ich, dazu anbieten würden, wenn man sowas im Winter macht. Es kommt noch. Es ist, glaube ich, schwieriger. Also ich fände es toll, wenn man sowas auch hier aufziehen könnte und ich glaube, wir haben auch hier irgendwie genug tolle Menschen, die sich dafür begeistern würden, wenn ich jetzt die Startups und so treffe, die ich da kennengelernt habe, dann kann ich das ja mal anklingen lassen und gucken, welche Energien dafür sind, sowas auch hier aufzuziehen.
Machen wir hier West by Northwest.
Richtig.
Der Titel ist schon da. Genau. Finde ich sehr, sehr gut. Cool.
Ich finde, das ist ein schöner Überblick, von dem du da berichtet hast. Was mich nur interessieren würde, jetzt bist du ja, zwar ist das fachpolitisch dein Thema mit den Digitalthemen, aber auf der anderen Seite, also Politiker haben ja eine unglaubliche Bandbreite von Themen, mit denen sie sich beschäftigen müssen. Jetzt speziell auf die Digitalthemen bezogen. Wie hältst du dich fit? Wie behältst du den Überblick? Gibt es Dinge, die du regelmäßig liest, Veranstaltungen, wo du hingehst? Also so, wie bleibst du da quasi auf dem Laufen und was könntest du auch anderen Menschen empfehlen, dass sie da mal hingucken sollten, weil es da spannende Infos und Einblicke gibt.
Also ich bin ja, man ist ja als Politiker immer ein bisschen privilegiert, wenn man zu vielen spannenden Veranstaltungen eingeladen wird und da dann natürlich immer irgendwie zu einzelnen Themen tolle Vorträge hören kann. Ich versuche mich aber schon immer fit zu halten. Zum einen gibt es natürlich irgendwie in den Sozialmedien, zum Beispiel auf Twitter, ich meine, vieles ist verrufen, aber wir sprechen, glaube ich, viel zu wenig über die Vorteile. Also ich werde gerade auf Twitter immer wieder auf spannende Artikel aufmerksam, auf das, was gerade aktuell diskutiert wird, auf die unterschiedlichen Argumente, die da ausgetauscht werden. Das ist schon gut. Ich als Lesetipp, ich lese sehr gerne die T3N, habe da auch in Austin jemanden kennengelernt, der das damals mit ins Leben gerufen hat und ich finde, dass die inzwischen auch gesellschaftspolitisch viel diskutieren und nicht nur so die Techie-Themen, das ist, glaube ich, ganz gut. Und ansonsten gibt's ja schon viel spannende Lektüre, viele Bücher. Ich finde es auch immer spannend, wenn Soziologen oder Philosophen sich jetzt zu diesen Themen äußern, weil wir gerade die ethischen Themen, glaube ich, tendenziell eher außer Acht lassen. Und das versuche ich mir über Veranstaltungen, Artikel etc. hinaus immer noch anzuschauen, weil ich glaube, dass da dann auch der politische Bedarf ist. Also wenn man das Gefühl hat, dass bestimmte KI-Entwicklungen in eine falsche Richtung gehen, weil ein Algorithmus nicht mehr diskriminierungsfrei programmiert wird oder so, dann ist es, glaube ich, wichtig, wenn man entweder selbst es schon mal durchdacht hat oder wenn man sich etwas durchliest, wo Menschen irgendwie tiefer da einsteigen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Und ich spreche natürlich mit so interessanten Menschen wie euch, wo man sehr viel noch mal lernen kann, was auch, was auch an anderen Stellen gerade los ist. Ja. Weil gerade da lohnt es sich, glaube ich, auch in unterschiedliche Ecken zu schauen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Berlin macht wieder was ganz anderes als Wuppertal oder Remscheid oder das kleine Dorf in Höxter bei mir um die Ecke.
Cool. Zu dem Thema, ich gucke hier auf den Schreibtisch und da liegt ein Buch, Digitalisierung und Industrie 4.0, Technik allein reicht nicht. Ist doch eigentlich der super Titel für diese Podcast-Folge und zeigt, dass du auf jeden Fall die Literatur hier im Büro liegen hast, zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben.
Das stimmt. Das ist zum Beispiel ein Buch, was ich noch lesen muss. Aber ich würde dir absolut zustimmen. Als Fazit würde sich das optimal eignen. Ich glaube, die Technik entwickelt sich auch so weiter. Unsere Aufgabe als Politiker ist es mit Sicherheit, über das anders zu schauen oder uns das anzuschauen, was darüber hinaus passiert. Und deshalb, ich wusste gar nicht, dass es da liegt. Das wurde uns zugeschickt, glaube ich, genau wie die beiden darüber. Aber ich nehme das natürlich sehr dankbar auf.
Wunderbar.
Sehr schön.
Martin, möchtest du deines Amtes
Wunderbar.
Warten?
Ja. Denn erstmal vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Tour nach Düsseldorf hat sich auf jeden Fall gelohnt. So. Und als Abschluss, zum Abschluss bekommt jeder unserer Gäste wie immer die Bergisch EO Tasse, also auch für dich.
Vielen Dank, auf die habe ich mich schon gefreut. Es wurde ja schon angekündigt und mein Kollege hat sie erst später bekommen, als wir bei euch.
Richtig, ja.
Sven Wolf, stimmt. Hat die damals
ganz genau.
Und erst wenn wir jedes Büro im Land mit der Tasse versorgt haben,
keiner
haben wir keine
vergessen.
Hörer mehr. Ganz,
aber ihr seht, wie nötig wir die haben, denn das sind tatsächlich die einzigen drei Gefäße.
Davon, ist eins ein Bierglas. Also das
genau.
Und auch mit Karnevalsmotiv.
Und das andere ist von einem kapitalistischen Großkonzern. Insofern ist die Bergisch EO-Tasse auf jeden Fall eine sinnvolle Porzellanergänzung.
Genau, also vielen Dank. Es wird immer eine schöne Erinnerung an unser Gespräch sein. Und ich denke, man sieht sich ja auch immer noch mal wieder, weil wenn man in dem Bereich aktiv ist, dann gibt es bestimmt noch die ein oder andere Veranstaltung. Und ich finde es toll, dass ihr den Podcast macht. Sowas brauchen wir eigentlich auch noch bei uns.
Wir suchen eigentlich nur einen Grund, bei Sonnenschein mal aus Remscheid rauszukommen und die große weite Welt zu fahren. Nein, aber es macht auch viel Spaß, von daher.
Ja, ihr seid hier immer willkommen, auch wenn ihr nicht über digitale Themen plaudert.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, es hat viel Spaß gemacht. Danke, Martin.
Vielen Dank, Tobias.
Bis zum nächsten Mal. Bis straks.
Auf Wiederhören.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo@bergisch.io. Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-App dankbar. Bis zum nächsten Mal.